Die Hauptenergie, die einen Buddhageist ausmacht, die Hauptenergie der Buddha-Natur, ist das Bewusstsein, die Bewusstheit, das wache Bewusstsein, das wir ja auch haben, aber wenig oder nur zeitweise. Wenn man sich die Entwicklung der Menschheit anschaut, von der wir ja ein Teil sind, beginnen wir alle, und auch als Kinder tun wir das, indem wir quasi kein eigenes Bewusstsein haben. Wir sind verschmolzen, Natur und Geist, Körper und Geist sind völlig verschmolzen. Ja? Und langsam trennt sich das alles. Körper und Geist beginnen, sich voneinander zu entfernen. Und in dem Zustand sind wir persönlich und als Menschheit. Da ist Geist und da ist Körper. Was es also gilt, ist die Energie, die dieses steigende Bewusstsein jetzt weiter zu unterstützen. Denn dann, wenn sich das weiterentwickelt, ja, verstehen wir, dass auch der Körper Bewusstsein ist. Damit löst sich der Dualismus auf. Wir brauchen also grundsätzlich nur eines. Wir müssen uns mit dem Bewusstsein, mit der Bewusstheit immer mehr verbinden. Dann lösen sich auch die entsprechenden Grenzen auf. Als Kinder haben wir viel kleinere Grenzen. Wir sehen Dinge nicht. Ihr könnt das bei Kindern nachvollziehen. Wir können einfach bestimmte Dinge nicht sehen. Wir in unserem Geisteszustand sehen bestimmte Dinge nicht, die ein Buddha sieht. Und das alles ist abhängig vom Grad der Bewusstheit, vom Grad des Bewusstseins. Deswegen sagen wir in unserer Tradition von Taizo ausgedrückt, Achtsamkeit ist Buddha. Im Englischen heißt es umgekehrt. Buddha ist Mindfulness. Das, was uns also helfen kann, dort rauszukommen, und das ist die grundsätzliche Erkenntnis im Buddhismus von allen Buddhas, ist die eigentliche Energie, die den Buddha macht, nämlich Bewusstsein. Die wird klassischerweise Sati genannt. Sati ist also diese Energie, die uns als Menschen und nur als Menschen angeboren ist. Nur wir Menschen sind nach unserem bisherigen Erkennen bewusst. Mit all den dazugehörigen Möglichkeiten. Tiere sind zum Teil bewusst, aber ihnen fehlt ein ganz bestimmtes Bewusstsein, eine Bewusstseinsstufe, nämlich die Bewusstseinsstufe Ich. Bewusstsein heißt immer, ich reflektiere von einem Punkt aus. Ja. So. Was wir also grundsätzlich machen, das kennt ihr zwar als Praxis, das will ich heute gerade noch etwas vertiefen. Wir wollen das Bewusstsein ja beinahe ins Grenzenlose steigern. Ist das was? Ah, wow. Gut. Dabei haben wir jetzt ein kleines Problem. Das liegt bei uns im Deutschen schon an der Übersetzung von Sati. Sie ist übersetzt worden mit Achtsamkeit. Das ist ein sehr falscher Begriff. Unsere Italiener sagen Consapevolezza, Bewusstsein. In gewisser Weise ist es schon wieder richtig. Ich habe eben gesagt, das grundsätzliche Erleben von dieser Wachheit ist, dass wir es erleben als bewusst oder unbewusst. Ich bin automatisch oder da. Ja? Da müssen wir mit anfangen. Und der erste Schritt ist, dass ich mich immer wieder in diese, ich nenne es jetzt mal Bewusstheit bringe oder in dieses Bewusstsein, aber es ist es ja nicht. Es sitzt an der Kante Aufmerksamkeit. Ja? Achtet bitte mal darauf, das ist meine nächste Frage oder mein nächster Hinweis. Ich gebe jetzt also immer so kleine Fragen, ja? Vielleicht schreibt die jemand mit oder ihr habt sie alle im Kopf. was ihr für euch selbst immer wieder checken müsst und was ihr vielleicht auch miteinander besprechen müsst. Achtsamkeit hat für die meisten von uns und von jedem, in jedem Falle für jeden Anfänger, nichts anderes in sich als Aufmerksamkeit. Ich bin mir bewusst, dass ich eine Tasse Tee in der Hand habe. Das ist nichts anderes als ich bin aufmerksam. Das hat einen Aspekt von Bewusstsein, ja? Aber im Grunde genommen ist es statisch. Das weiß ich nun. Erledigt. Nächste bitte. Jetzt bin ich mir bewusst, dass ich das tue. Das ist ein Üben. So beginnen wir alle. Alle traditionellen Schulen, Meditationsschulen üben uns grundsätzlich darin, erstmal aus unserer Unbewusstheit, aus unserer Zerstreutheit herauszukommen. Und das ist schon eine ganze Menge Übung. Ja? Aber das ist wirklich bitte nur ein Anfang. Ich nenne das manchmal sehr, sehr flott, so drücke ich das manchmal aus, spirituelle Buchhaltung. Mehr ist das nicht. Jetzt weiß ich, dass ich das tue. Jetzt weiß ich, dass ich das tue. Jetzt weiß ich, dass ich das tue. Ja? Es gibt auch dann so Hinweise, die uns helfen, zum Beispiel innerlich immer zu verfolgen, jetzt bücke ich mich, jetzt stehe ich auf, jetzt öffne ich die Tür und so. Ja? Bitte missversteht das nicht als spirituelle Praxis. Es ist ganz einfach, uns darin zu üben, uns zu trainieren, dass wir irgendwo mit unserem Geist überhaupt da sind. Dass wir nicht ständig absacken in die Unbewusstheit, in den Automatismus. Ich tue etwas, ich schwimme durch mein Leben, aber irgendjemand anders macht eigentlich das Leben. Ja? Das ist der Anfang. Und viele von uns müssen das lange, lange, lange üben. Wie gut halten wir das am Tag durch? Wenn man in einem Vipassana Retreat ist, ja, 10 Tage lang, ist das die Hauptübung. Von morgens bis abends, jede Handlung, jede Bewegung, jede Äußerung bewusst zu tun. Das heißt, ich tue es nicht bewusst, sondern ich bin jetzt einfach mit dem, was ich tue, da. Das ist von der psychologischen Seite aus gesehen Aufmerksamkeit. Ja? Die meisten von uns haben das nicht und deswegen sacken wir immer wieder in Automatismen ab, in Konditionierungen, wir tun irgendetwas und wir wissen nicht warum. Wie oft passiert uns das? Wie weit können wir in unserem täglichen Leben dieses Dasein mit dem, was ich tue, halten? Eine ganz interessante Frage. Wenn wir da sagen, Thay hat irgendwann mal gesagt, 1% ist genug. Wir müssten eigentlich, sagen wir mal, 50-60% im Laufe unseres Tages schon mal ein bisschen da sein. Ansonsten machen wir wirklich nur Fehler. Wir sind einfach nur im Dusel. Klassischerweise möchte man das ein bisschen mehr haben. Und ihr werdet merken, dass sich da bereits schon die Qualität unseres Lebens, die Qualität unseres Geistes verändert. Das ist ja der Schwerpunkt in dieser Tradition. Ich bin da, ich bin mir bewusst, ich sehe die Dinge, ich schmecke die Tasse Tee, die ich vorher nicht gemacht habe. Das ist aber nichts anderes als, jetzt bin ich da mit dem, was ich tue. Ist das richtig? Okay. Mir ist wichtig, dass wir verstehen, dass es ein ganz bestimmter Aspekt von Bewusstsein ist, der relativ nah an Aufmerksamkeit ist. Akzeptiert? Ja. Wir können sicherlich nicht davon ausgehen, dass das der Buddha-Geist ist, oder? Der muss was anderes haben. Ja? Und den kennen wir. Ich nenne den für mich das Erleben von Wachheit. Ich bin mir also, ich gucke jetzt nicht hin, sondern es ist so, als wenn ich auf eine andere Ebene gehe. Ich erlebe jetzt mich wach, bewusst, gegenwärtig. Könnt ihr vielleicht mit dem Ausdruck gegenwärtig sein was anfangen? Ja, davon spreche ich jetzt. Bewusstsein auf einer höheren Ebene, auf einer Buddha-Ebene, ist gegenwärtig sein. Das ist aber ein Erleben von Dasein, ein Erleben von Wachheit. Und auch das wieder kennen wir alle. Und wir merken, wenn wir das erleben, das ist gut. Wir merken richtig, das ist die nächste Ebene. Wir merken richtig, wenn wir nur einfach nur da sind, jetzt weiß ich, dass ich eine Tasse Tee trinke, dass das ganz schnell zur Routine wird. Deswegen werde ich auch so oft gefragt, ja, kann Achtsamkeit denn nicht zur Routine werden? Ich sage, ja, wenn ihr es falsch versteht, immer. Ja? Nun habe ich die dritte Tasse Tee getrunken und nun sage ich mir schon wieder mal, jetzt trinke ich meine dritte Tasse Tee. Bei der vierten sage ich dann, nun ist es aber gut. Reicht's, jetzt weiß ich es aber ja nun. Oder? Ne? Das findet, ist nicht der Fall, wenn es ins Erleben kommt. Erleben ist immer neu und frisch. Kann nie alt sein. Ja? Und es ist immer in sich gut. Könnt ihr da was mit anfangen? Gut. Ja? Das ist ein Grundprinzip im Buddhismus. Ich wachse und reife dadurch, indem ich etwas als besser, als gut erkenne. Und das ist sozusagen, was mich hochzieht. Wenn ich also es ist ein Grundprinzip im ganzen Leben. Ja. Wir verändern uns, simpel ausgedrückt, nur durch Belohnung. So drücken das die Neurophysiologen heute aus. Ja. Belohnung heißt, das ist besser. Und das möchte ich wieder haben. Okay? In diesem Falle ist Gier spirituell okay. Das möchte ich wieder haben. Ich möchte mich lebendig fühlen. Aber bitte nicht lebendig im italienischen Sinn. Ja? Laut, okay, Energie oder im Techno-Stil oder sowas. Das meine ich nicht mit lebendig oder surfen oder so. Sondern wach, da, gegenwärtig. Das ist das, was eigentlich dahinter steht. Deswegen üben wir auf der einen Ebene überhaupt, dass wir mal mit dem Geist irgendwo sind und jetzt, und davon spreche ich heute eigentlich nur, muss die nächste Ebene kommen. Sonst passiert nichts. Sonst üben wir immer treu in Redlichkeit, einatmen einen Schritt, ausatmen einen anderen Schritt und bleiben stehen dabei. Es muss jetzt das Erleben kommen von Wachheit, von Bewusstheit, von Gegenwärtigkeit. Okay? Wir haben es erlebt. Wir werden es möglicherweise bei der Gehmeditation überhaupt nicht erleben. Aber es kann gut sein, dass es andere Situationen im Leben gibt. Berühmt sind immer diese Sonnenuntergänge. Ja, wird immer erzählt. Da sitzt jemand und ist ganz da. Geht mir überhaupt gar nicht so. Mein Gott, nochmal. Langweilt mich. Ich erlebe das meistens in der Gehmeditation. Es gibt nichts Schöneres, als das zu tun. Und es ist nichts weiter als da. Das größte Erlebnis hatte ich für mich, als ich mal in Indien, das letzte Mal, als wir in Tiruvannamalai waren, unten durch die Stadt ging. Du kannst kaum gehen. Es kommt immer eine Kuh und immer ein Wagen und immer ein Bettler und irgendetwas. Ja? Und dann durchzugehen und einfach nur zu erleben, diese Wachheit, die quasi die gezwungene Wachheit, davon spreche ich. Immer wieder hat es die Frage gegeben, kann man das kultivieren? Und es gibt genügend Schulen, die sagen, nein, das kann man nicht kultivieren. Einer der berühmtesten amerikanischen Psychologen, William James, hat gesagt, das kann man nicht üben. Und in vieler Hinsicht sage ich uns ja auch immer wieder das Erinnern. Und trotzdem gibt es Situationen, da erleben wir das. Aber interessanterweise können wir, so wie wir heute sind, diese Situation nicht erzeugen. Es gibt einfach mal so etwas, da ist es da. Meinetwegen der berühmte Sonnenuntergang. Und in dem Augenblick muss bei mir einhaken, da ist es. Da erwache ich aus meiner Vergesslichkeit. Da sagt, das ist es. Aber bitte macht jetzt nicht den Fehler und sagt, okay, das haben wir wieder. Dann bin ich da gekommen, da hat er da gesessen und dann habe ich da, und dann war das rot und ich habe an dem Strand gesessen und dann ist das immer. Das ist nicht der Punkt. Es gilt also, sich nicht daran zu erinnern, wie ich das hingekriegt habe. Dann bin ich wieder auf der Machenebene. Sondern es gilt, sich zu erinnern, wie ich das empfunden habe, was mein Erleben war. Ja? Trotzdem, ich habe mal einen Hinweis gefunden, den ich dann immer wieder ausprobiere. Er stammt aus dem Yoga. Menschen haben sich ja seit tausenden von Jahren gefragt, wie kann man das alles, wie kann man dem helfen? Wie kann man das bewusst machen? Wenn wir zum Beispiel in der Gehmeditation gehen und sind am Anfang nur mit den Fußsohlen, ja? Dann üben wir eben dieses uns immer wieder in den Augenblick bringen. Keine Bewusstheit. Und ihr merken das, dann sacken wir ein bisschen ab, denken an dies und denken an das und gucken mal nach vorne, wie der wieder geht, nicht wahr? Gucken zum Fenster raus und so. Das heißt, wir praktizieren nicht. Also das dauert schon seine Zeit. Ja. Wir haben bei uns im Sendo, in der Meditationshalle, jetzt Schiebefenster eingebaut. Ich bin irgendwann auf die Idee gekommen, ich habe immer gesehen, dass Leute dann so da vorbeigehen und gucken raus. Und hinter war ein Reh oder ein Hase oder sowas. Dann habe ich mir gedacht, ich muss den Menschen helfen. Ja. Und jetzt haben wir Schiebefenster. So schöne japanische, so mit weißen. Ja, man sieht nichts mehr. Das hilft. Ja, wir müssen Tricks. Deswegen haben die Sens das auch gemacht. Ja, es gehört zu unserem Menschsein. Immer mit dem interessiert sein. Gut. Dann fangen wir also an. Dann bauen wir als nächstes ein, die Praxis etwas zu forcieren, indem wir Schritte und Atem miteinander kombinieren. Wir haben also schon zwei Dinge, auf die wir achten müssen. Es wird dann schon wieder etwas schwieriger. Man kommt ein bisschen aus dem Trott, man ist plötzlich rechts und atmet ein oder links und ne, es kommt durcheinander. Dann hat man mitgekriegt, man war wieder in Gedanken. So, jetzt kommt der Trick. Merkt euch den. Wir haben bei uns im Meditationsraum zum Glück einen Boden, der leicht quietscht. Hier auch ein bisschen, ne? Man hört so ein Knister. So, drei Dinge. Die Fußsohle, den Atem und das Knistern. Und dann geht es nicht mehr. Ja? Wir hebeln sozusagen den Geist aus. Er kann nicht drei Dinge gleichzeitig in seinem Geist bewegen. Und muss deswegen auf eine neue Ebene springen. In dem Moment, wo ich diese Dinge gleichzeitig wahrnehmen möchte, muss ich auf die Ebene des Erlebens, des Wahrnehmens kommen. Wenn wir das nicht kommen, dann fangen wir an und tippeln hin und her, sind beim Fuß, beim Atem und so ganz schnell. Es funktioniert aber nicht. Versucht es bitte mal. Eine andere Methode stammt aus dem Amerikanischen. Aus dem Neurofeedback entwickelt. Die heißt Open Focus. Gibt es auch seit einiger Zeit das Buch. Ganz interessant, ganz spannend. Das Problem ist also, wenn wir uns fokussieren, bleiben wir in unserem normalen Geisteszustand. Ja? Wir erhöhen lediglich einen gewissen Aspekt von Wachheit. Unser Problem, sagen alle unsere buddhistischen Lehrer, ist, dass wir uns fokussieren. Dass wir auf etwas achten und dem Wichtigkeit geben. Alle unsere Probleme entstehen dadurch, dass ich zu intensiv auf etwas gucke, damit alles in der Umgebung wird weniger wichtig und das eine wird wichtig. Es gibt mehrere Milliarden Frauen, aber die eine muss es sein. Das ist Fokussieren. Ja? Und dann kommen die ganzen Probleme. Das ist jetzt so ganz flockig, mal ganz kurz ausgedrückt, wo der Buddhismus sagt, alles unser Verhalten und Denken in dieser Bewusstseinsebene, in der wir leben, entsteht durch Fokussieren. Ja? Habe ich es deutlich gemacht oder muss ich es weiter ausbauen? Ja, dadurch, dass wir uns einengen, dass wir unsere Sicht einengen und nicht das Ganze sehen, ja, entstehen dann Vergleiche, Wertungen und ähnliches mehr. Wenn wir das Ganze sehen würden, wäre das weg. Verstanden? Wenn ich also meinen Blick weiten möchte, und das wollen wir, davon rede ich die Zeit, müssen wir aus dem Fokussieren rauskommen. Klar? Ich muss also irgendetwas tun, dass mein Geist nicht nach vorne einhakt. Einhaken und Fokussieren erzeugt Grenzen. Und wir sind dabei zu überlegen, was können wir tun, dass wir unsere Grenzen weiten und dass wir letztlich sogar keine Grenzen haben. Okay? Wir setzen dazu unser Bewusstsein ein, unsere Bewusstheit, müssen die aber richtig einsetzen. Wenn ich also Bewusstsein im Sinne von Achtsamkeit nur einsetze, bleibe ich beim Fokussieren. Ist das richtig? Ja? So, ich muss also jetzt irgendetwas tun, dass ich aus dem Fokussieren rauskomme. Eine Methode aus dem Westlichen ist also der Open Focus. Das heißt, zum Beispiel ist die Meditationsangabe, ja, du meditierst auf den Raum zwischen deinen beiden Schläfen. Wenn du das machst, wirst du verrückt, weil das nicht geht. Du wirst merken, wenn wir fokussieren, dass wir immer versuchen, irgendwo da oder da zu sein. Der Raum zwischen den Schläfen ist nicht da. Ja? Den gibt es nicht. Und wir können uns nicht auf etwas fokussieren, was nicht da ist. Ist das spannend? Mach das bitte mal. Jeden, den das interessiert, dem sei das Buch Open Focus von Nesfemi mal empfohlen. Ganz spannende Dinge. Das ist das, was in Meditationsschulen dann als nächste Praxis gemacht wird. Nach dem Shamatha, der Konzentrationsform, kommt dann diese Form. Ich meditiere auf Raum. Ja? Das heißt, ich sehe zu, dass ich aus dem Fokussieren rauskomme. Man kann jetzt also üben. Was erreichen wir jetzt damit? Ich gebe euch ein Beispiel, was natürlich wie alle Beispiele hinkt. Wenn ich also in einem Dorf wohne, an der Straße und es ist Lärm und ich habe Ärger mit dem Nachbarn, dann lebe ich in der Welt von Dukkha. Ja. So, jetzt habe ich gesagt, die ganze Kunst besteht darin, einen anderen Blick zu haben. Da unten können wir natürlich auch was machen. Und viele dieser Dinge werden auch ins Spirituelle übertragen. Ja. Indem wir uns mit den Nachbarn verstehen, in die Kommunikation gehen, vielleicht sind wir im Dorf tätig, eine Umgehungsstraße zu bauen, politische Aktionen und ich weiß nicht, was man alles so machen kann. Ja. Wir arbeiten ja aber spirituell. Und spirituell, habe ich eben gesagt, ist Dukkha eine Frage der Sichtweise, nicht der Realität. Okay? Ja. Ich muss also jetzt nur hochgehen. Wenn also das da so ein Hausberg geben sollte, ja, und ich gehe so langsam hoch, verändert sich mein Blick für die Situation. Aber bitte, nicht. Ich meine damit nicht, dass ich sage, ach, ich höre den Lärm nicht mehr und jetzt ist die Nachbarin, die ist so weit weg, die juckt mich nicht mehr. Ja? Sondern dadurch, dass ich hochgehe, sehe ich andere Zusammenhänge. Das ist mir jetzt wichtig. Ich sehe ein größeres Bild. Ja? Ich habe eine größere Sichtweise. Ich ordne die Dinge anders ein. Ich sehe zum Beispiel, dass die Schwierigkeiten mit dem Nachbarn menschlich normal sind. Die kann man ein bisschen hinkriegen. Ja? Aber dadurch, dass ich sehe, dass sie menschlich normal sind, tangieren sie mich nicht mehr so sehr. Ich habe sozusagen ein inneres Verständnis für das Menschsein entwickelt. Aber nur dadurch, dass ich sehe. Durch nichts anderes. Ich brauche keine Logik, ich brauche keine Überlegung. Ich brauche gar nichts. Ich gehe nur hoch. Sehen wird das im Spirituellen genannt. Dadurch, dass ich mich entferne sozusagen aus dem kleinen, engen Blick, aus dem Fokus herauskomme und in eine größere, umfassende Sichtweise komme, sehe ich Zusammenhänge. Und das ist das, worauf wir hinaus wollen. Wir lösen unsere Grenzen, in denen wir leben, nicht dadurch, indem wir bewusst an ihnen vor Ort arbeiten, sondern nur dadurch, dass wir uns durch gestiegenes Bewusstsein und Bewusstheit sozusagen das Entstehen verstehen, indem wir sehen, dass es falsche Grenzen sind. Dass es Dinge sind, die ich produziere, dass es von meinen Gedanken abhängig ist. Und nur deswegen kann ich davon loslassen. Ich frage so oft Praktizierende, was hat es gemacht, dass du dich verändert hast? Und im Prinzip kann mir keiner antworten. Denn die eigentliche Veränderung entsteht durch Sehen dessen, was falsch ist. Aber nicht aufgrund einer Überlegung, sondern dadurch, dass ich einen Geist komme, der eine größere Sichtweise hat. Ich muss es nochmal erläutern. Wir nehmen mal an, ich habe eine Tendenz zum Lügen. Immer so ein klassisches Beispiel im Buddhismus. Ja. Lügen heißt auch ein bisschen angeben, ein bisschen dick auftragen, sich produzieren und sowas in der Art. Ja. Jetzt setzt ein bestimmter Teil des Buddhismus, der geistigen Schule, ein und sagt, bitte überleg dir, was das für Folgen hat. Ja. Da kommt der Karma-Gedanke und all sowas kommt da rein. Aber das ist eine Überlegung. Ich überlege also jetzt, ich versuche zu sehen, was sind die Auswirkungen. Und die Auswirkungen sind bezogen auf ein höheres Ideal, also ich möchte kein Leiden erzeugen, ich möchte mit anderen Harmonie leben, ja, ist das negativ. Merkt ihr, was das für ein Gedankenkomplex ist? Wenn ich dieses Ideal nicht habe, ist Lügen positiv. Lügen wird also nur negativ, wenn ich feststelle durch Überlegen, Nachhören und Reflektieren, dass dadurch eine Zielvorstellung, die ich habe, zerstört wird. Ich möchte mit anderen in Harmonie leben. Wenn ich also lüge, könnte es sein, dass dadurch Streitigkeiten entstehen. Es fällt auf und jemand kommt in Misskredit und ich bin schuld gewesen und so weiter und so weiter. Das sollte uns klassischerweise, und so haben alle Religionen angefangen, und das ist die Grundlage auch in einem bestimmten Teil des Buddhismus, ja, die Grundlage dafür zu reflektieren, der reflektierende Geist. Und der wird uns dann, wenn wir gut genug reflektieren, davon abhalten. Hoffentlich. Ja. Wir merken bereits schon, dass das eine etwas offene Geschichte ist, denn es kann durchaus sein, dass ich das nächste Mal sage mir, also damit wirst du die Harmonie nicht stören. Du kannst also trotzdem was machen. Okay? Ich rede heute von etwas anderem. Ohne reflektieren. Ohne irgendwie nachdenken, ob das nun positiv oder negativ ist. Bezogen auf die Wirkung. Wenn ich lüge Und ich habe mich darin geübt, einen wachen, bewussten Geist zu haben. Ich bin bewusst, ich bin gegenwärtig. Bin ich mir bewusst, dass ich lüge? Und durch diesen Bewusstsein des Lügens verändert sich mein geistiges Gefühl. Können wir das nachvollziehen? Es gibt zum Glück langsam Menschen, denen geht das so. Dadurch, dass ich lüge, fühle ich mich mies. Das ist der einzige und wahre Weg der Veränderung. Alles andere ist geistige Akrobatik. Und deswegen funktioniert die ganze Reflektiererei nur immer bis zu einem bestimmten Teil. Und kann nur deswegen funktionieren, zu einem bestimmten Teil, weil sie ja mit Reflektieren, mit Argumenten, mit Zielvorstellungen und ähnlichen Dingen arbeitet. Ich bleibe auf der Ebene des Fokussierens. Wenn ich das öffne, bin ich in Verbindung mit der Buddha-Natur. Und die Buddha-Natur lügt nicht. Es geht einfach nicht. Das ist mein Impuls. Nicht, dass ich das deswegen gleich alles fallen lasse. Gewohnheitsenergien sind zu groß. Aber dadurch, dass ich einen Geist entwickle, der die Zusammenhänge sieht, der also größer ist, der beginnt jetzt zu sehen, und das ist ein Prozess, ein Wachsen, was du da tust. Also witzig ist das nicht. Habt ihr das schon mal erlebt? Mhm. Ja. Woher kommt das? Es war keine Überlegung. Das habt ihr nicht reflektiert. Da habt ihr nicht lange drüber nachgebrütet, sondern irgendwann wächst du sozusagen daraus. Darauf will ich hinaus heute. Ja. Da sind wir im Kontakt mit der höheren Ebene in uns. Und da sind wir in dem Moment mit der Buddha-Natur verbunden. Ganz langsam. Immer mal wieder so eine kleine Stelle. Und wir werden immer sensibler. Wir werden immer, man sagt so schön, bewusster. Aber dieses Bewusstsein ist Bewusstheit. Das ist eine größere, höhere Ebene. Und ganz langsam werden die Dinge, die dir früher wichtig waren, nicht mehr wichtig. Es gibt sogar Dinge, da sagst du dir hinter, das habe ich immer gemacht. Komisch. Was hatte ich bloß davon? Eigenartig, ne? Wo ist dieses Ich geblieben? Haben wir jetzt an diesem Ich gearbeitet? Sind wir in Psychoanalyse gegangen und Psychotherapie und haben unser Ego zersteuert? Bitte glaubt nicht an diesen Unsinn. Es ist eine ganz bestimmte Form, auf einer dualistischen Ebene zu arbeiten. Das ist nicht spirituelle Praxis. Spirituelle Praxis heißt, das könnt ihr jetzt vielleicht nachvollziehen, dadurch, dass ich Bewusstheit kultiviere, löst sich das alles auf. Und ihr habt das alle schon erlebt. Zumindest mal diejenigen, die länger arbeiten, die länger einfach immer nur bewusst sind. Aber bitteschön, nicht rechter Fuß, linker Fuß, sondern ein inneres Erleben von Wachheit, von Dasein, von ja, so ein innerliches Zurücktreten. Und dann werden die Dinge klar. Das ist Sehen, ein ganz einfaches Sehen. Und ganz langsam löst sich alles auf. Und faszinierend ist, und das wird uns gesagt, irgendwann in diesem Prozess des Auflösens, dieses Durchlässigmachens, ja, wo wir also sozusagen unsere Grenzen nicht aufheben, sondern feststellen, das sind Grenzen, aber die sind ja geistgemacht. Das ist eine Behauptung von mir, die ich mein Leben lang geglaubt habe. Jetzt erstes Mal kriege ich mit, das ist nur eine Behauptung. Mehr ist das nicht. Das ist nur ein Gedanke. Wie komme ich dazu, den zu meinem Lebensinhalt zu machen? Das ist ja kindisch, oder? Und ganz langsam kommen wir dorthin, dass alles das, was wir Ich nennen, also sozusagen dieses Feste, diese Vorstellung, dass es da so etwas gibt, wie so einen psychologischen Körper, ja, den es nun auch zu verteidigen gibt, der lebt und stirbt oder hoffentlich nicht stirbt, ewig nicht und so, jüngste Gericht und all solche Sachen. Ja. Dass wir langsam mitkriegen, ist ja auch eine heiße Luft. Ist ja eine Illusion. Wir hören das immer wieder. Ja? Von Buddha bis Varela ist alles eine Illusion. Jeder Neurophysiologe kann das heute belegen. Es ist eine Illusion. Es ist eine Notwendigkeit einer Emergenz eines Systems. Aber es bleibt irreal, virtuell. Es steht uns nicht zur Verfügung. Für uns ist das Ich nicht virtuell. Und deswegen kommen wir natürlich aus diesem Geisteszustand nicht raus. Der Buddha hat immer wieder gesagt, der buddhistische Weg, mein Weg, beginnt damit, dass du einsiehst, dass es kein separates Ich gibt. Das ist das erste der sogenannten 10 Fesseln im theravadischen Buddhismus. Das ist die Grundlage des Buddhismus. Alles andere ist drumherum. So. Aber wir können das nicht zerhauen. Dann würden wir dem Höchsten noch Energie geben. Wir können nur durch Bewusstheit, durch die Praxis, dorthin kommen, dass wir sehen, dass es nicht existiert. In dem Sinne, dass es ein virtuelles Zentrum ist. Es existiert. Es hat seine Berechtigung. Niemand um Gottes Willen sollte sein Ego verschwinden lassen. Das wäre was ganz Trauriges. Wir würden alle in der Klapsmühle landen. Ja? Wichtig ist, dass wir erfahren, dass es ein virtuelles Zentrum ist. Und deswegen nicht zu behandeln ist wie unser Körper. Ja, den wir verteidigen müssen. Ich fühle mich von dir verletzt. Ein virtuelles Zentrum kann man nicht verletzen. Oder? Geht nicht. Wir tun so, als wenn das echt wäre, wenn es ein Körper wäre. In dem Augenblick, wo wir das erahnen, sind wir auf der nächsten Ebene. Ein Buddha gehört in eine Bewusstseinsebene, in der verstanden und erlebt ist, dass das Ich nur ein virtuelles Zentrum ist, aber kein echtes. Das alles geht mit der Bewusstseinspraxis. Ich bin tief davon überzeugt und ich kann auch Veränderungen, drastische Veränderungen, Sprünge bei Menschen beobachten. Und jedes Mal, wenn ich nachfrage, kann ich eigentlich nur sagen, der hat praktiziert, mehr nicht. Der hat also nicht nachgedacht und seine Kindheit aufgearbeitet und ich weiß was nicht alles. Das kann man alles machen, braucht man aber nicht. Keiner meiner spirituellen Vorfahren hat das gemacht. Und sind alle erleuchtet worden. Und kein Mensch, kein westlicher Psychologe weiß warum. Geht eigentlich gar nicht. Es geht doch. Spirituelle Arbeit ist eine andere Arbeit. Und die steht darauf, dass wir diese Gegenwärtigkeit, dieses Wachsein, diese Bewusstheit systematisch kultivieren. Indem wir uns immer wieder daran erinnern. Das ist genauso unlogisch wie der Raum zwischen den Schläfen, den es nicht gibt. Deswegen können wir nichts systematisch kultivieren. Wir können uns nur daran erinnern. Aber dieses sich daran erinnern ist so etwas wie ein systematisches Kultivieren. Okay? Achtet in eurem täglichen Leben, in der Meditation, darauf. Diese Bewusstheit, diese Gegenwärtigkeit zu spüren. Das ist lebendig sein. Aber es ist nicht lebendig sein in unserem weltlichen Sinne. Das ist was anderes. Das ist was ganz Körperliches. Wachsein, Bewusstsein, gegenwärtig sein ist unsere eigentliche Buddha-Natur. Dann verlieren sich die Grenzen. Dann lösen wir sie langsam auf. Und wie uns alle Buddhas immer gesagt haben und wie sie es uns auch vorgelebt haben, dann sind alle Sorgen und Ängste und Nöte weg. sie gehören zu der Ebene, die ich heute angesprochen habe, einfach nicht. Ist alles. Ich kann noch einen Gedanken hinterher schieben für diejenigen, die noch ein bisschen mehr Logik brauchen. Hören wir gerade mal die Glocke.